Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends 2024. Heute diskutieren Maike Leopold, Inhaberin von Start Talking, Katharine Nölling, External Marketing bei ZEB Consulting und Verkaufstrainer Oliver Kerner darüber, wie sich die Content-Strategie auf LinkedIn von anderen sozialen Netzwerken unterscheidet und welche Fallstricke es zu vermeiden gilt. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und willkommen zu unserem LinkedIn-Roundtable hier an alle, die sich dazu geschaltet haben. Nachdem ich jetzt noch kurz bei der anderen Session zugehört habe, würde ich so im Sinne von Monty Python sagen, now to something completely different. Wir sprechen jetzt zusammen über LinkedIn und das Thema wie LinkedIn-Content funktionieren kann. Ich bin Maike Leopold, ich bin schon lange unterwegs zum Thema digitale Kommunikation, berate da Unternehmen oder auch Corporate Influencer. Und da spielt natürlich auch das Thema Inhalte immer eine große Rolle und LinkedIn sowieso. Und wer da unterwegs ist, und das sind ja inzwischen viele, die wissen, dass es eben eine zentrale Plattform für Kommunikation und Networking im B2B geworden ist. Und es hat auch so eine ganz spezielle Mischung aus professioneller Vernetzung, Markenbildung und auch eben Content-Verbreitung, die schon einen Unterschied zu anderen Netzwerken machen, finde ich. Und ja, mit den Jahren, besonders auch seitdem Microsoft LinkedIn übernommen hat, da gab es immer mehr Content-Features. Manche sind auch wieder eingestampft worden. Das ist man ja schon fast gewöhnt als User. Und ja, wir reden heute über die Tops und Flops hier beim Content Marketing auf LinkedIn mit der Katharine von ZEB Consulting, Daniel hat schon gesagt, und mit dem Oliver Kerner, der seines Zeichens Verkaufstrainer ist. Ich würde euch jetzt erstmal so ein bisschen zur Einordnung noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, nochmal euch kurz vorzustellen. Vielleicht auch kurz zu sagen, ja, was euch bewegt, wenn ihr an Content bei LinkedIn denkt. Katharine, magst du einsteigen?
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Maike, für die Einführung. Mein Name ist Katharine Nölling. Ihr habt es jetzt beide schon gesagt. Ich bin Manager für den Bereich External Marketing und Communications bei ZDB. ZDB ist eine Unternehmensberatung, spezialisiert auf den Bereich Financial Services. Mein Team und ich, wir verantworten die Webseite, aber eben auch die Social-Media-Kanäle, zumindest in Teilen. Teil geht auch rüber an Talent Attraction oder Recruiting. Und es hat sich halt über die Jahre herausgestellt, dass LinkedIn einfach der Kanal für uns ist. Also es ist der wichtigste Kanal, auf den wir uns auch konzentrieren, wenn es um Content geht. Wir haben noch Instagram, wir haben Facebook, wir haben auch noch einen Xing-Account, wir haben TikTok. Aber das spielt alles mehr und mehr rein in den Bereich Recruiting, Employer Branding, Talent Attraction. Und im Content-Marketing konzentrieren wir uns eben, wie gesagt, auf LinkedIn, weil es alles alle anderen Plattformen entweder den Fokus verändert haben oder eben von den Zielgruppen, von den Inhalten nicht zu dem passen, was wir vermarkten wollen, vermarkten dürfen. Und das ist deswegen ist LinkedIn unser Top-Kanal geworden. Wir packen da sehr viel Energie rein. Wir haben knapp 25.000 Follower jetzt und von wegen Werbeblock, also es gab jetzt gerade bei consulting.de ein kleines Ranking und da sind wir tatsächlich mit unserem Kanal auf Platz 7. Also wir haben Followerwachstum in den letzten 3 Jahren von 109% hingelegt. Also wir haben uns verdoppelt seit 2021 und das ist natürlich schon, das ist schon eine Hausnummer. Also da muss ich sagen, das Engagement gelohnt. Aber wie gesagt, es ist eben auch ein sehr, sehr wichtiger Kanal für uns. Also Social Media mäßig der wichtigste Kanal.
Danke, Oliver.
Ja, mein Name ist Oliver Kerner. Wie Maike hat schon gesagt, im Herzen Verkaufstrainer, so bin ich mal gestartet. Mittlerweile betreuen wir mit unserem Team von mehr als 20 Mitarbeitern Maschinenbauer, Softwareunternehmen, also alles, was Industrie ist, im Bereich LinkedIn und wie bereite ich LinkedIn als Leadkanal so auf, dass ich maximal in die Reichweite komme, Leads gewinne und eine volle Pipeline habe. Bei mir fing LinkedIn relativ früh an. Ich komme ursprünglich aus der Schifffahrt, mit 18 Jahren mal das Verkaufen gelernt, deswegen im Herzen Verkaufstrainer, aber wir haben damals schon die hässlichere Schwester von LinkedIn mit betreut, das heißt Xing, und LinkedIn schon seit 2014 mit auf dem Kalender und haben immer festgestellt, hey, LinkedIn eignet sich hervorragend im Zusammenspiel mit klassischen Vertriebsmethoden. Wenn ich jetzt an Content denke, dann ist es etwas, wo ich früher gesagt habe, oh Gottes Willen, lass mich damit in Ruhe, gib mir das Telefon, ich suche den direkten Weg zum Kunden. Jetzt ist aber eins passiert und das haben wir festgestellt, seit 2019 ging es los, Content wurde immer wichtiger. Denn alles wird vergleichbarer, wo kann die Kundenreise verändert sich. Deswegen, wenn ich jetzt so an Content-Marketing denke, ist es etwas, was ich machen muss, was ich beherrschen muss, alleine um zu zeigen, hey, ich bin ein ernstzunehmender Marktbegleiter beziehungsweise ein ernstzunehmender Anbieter für dich. Und wenn jemand heutzutage Content auf LinkedIn nicht beherrscht, hat er aus meiner Sicht eine Herausforderung für die nächsten Jahre. Wir als OK Trainings nutzen neben LinkedIn auch die Plattform Instagram sehr ausführlich, dort aber für mich als Personal Brand. Als Coaches betreuen wir Unternehmen sowohl als auch als Dienstleister. Das heißt, dass wir auch die Konten bei LinkedIn für unsere Kunden managen, dort den Account befüllen mit dem Content, der dann auch zum Ziel führen soll. So, also Content, früher war es so, dass ich gesagt habe, lieber nicht. Mittlerweile sage ich, hey, du musst Content beherrschen, du musst Outbound beherrschen, du musst aber auch das Telefon beherrschen können. Und das ist, wo wir zu Hause sind. Alles hat am Ende zu tun mit Verkaufen.
Ja, danke, Oliver. Da kann einem ja das Herz aufgehen, weil die meisten Vertriebsleute, die sagen tatsächlich, lass mich mit dem Content in Ruhe oder das kann Marketing machen, gell? Aber das wäre nochmal ein Thema für sich, glaube ich. Bevor wir jetzt gleich in Medias Res gehen, wollte ich noch allen, die zuhören, auffordern oder einladen, dass ihr gerne eure Fragen im Chat stellt. Nutzt die Zeit, dass wir alle drei hier sind und über das Thema reden und werdet eure Fragen los. Und in Klammern, doofe Fragen gibt es nicht. Ich würde gerne gleich mit dem Aufreger des Monats mit euch einsteigen, weil es ja ist sozusagen obvious. Nämlich, es kam jetzt die Nachricht rein, okay, Links in Beiträgen, geht jetzt gar nicht mehr. Es geht, aber es wird abgestraft durch eine schlechtere Sichtbarkeit der Vorschau und überhaupt wird der Beitrag in unseren Timelines, wenn verlinkte Inhalte dabei sind, sozusagen viel kleiner angezeigt, muss sich quasi hinten anstellen. Wie schätzt ihr das denn ein aus eurer Sicht, eurer langjährigen Erfahrung?
Ich würde mal sagen, was willst du machen? Also ich glaube, wenn man von LinkedIn oder wenn man sich mit LinkedIn befasst und da professionell arbeitet, wie wir das ja alle drei tun, dann muss man einigermaßen verstehen, wie die Plattform tickt. Und was wir, glaube ich, mittlerweile alle verstanden haben, ist LinkedIn und das immer wieder will die Leute auf der eigenen Plattform erhalten. Das kann man sich ausdrucken und groß über die Tür hängen. Und in diesem Sinne verfolgt LinkedIn eine ganz klare Strategie und das zahlt auf diese Strategie ein. Wir haben ja im Vorgespräch, Marc, schon kurz darüber gesprochen. Also ich bin jetzt nicht in der Position, mich damit LinkedIn anzulegen und zu sagen, das finde ich jetzt aber doof. Ich bin in der Position zu sagen, wie gehe ich jetzt damit um? Und der Punkt ist, ich habe es nämlich gerade auch vorgestern gehabt, Link gepostet, zieht sich auch das Bild, sieht nachher aus wie eine Briefmarke. Dann muss man damit anders umgehen. Dann werden wir künftig, haben wir jetzt auch schon besprochen in unserem Team, dann werden wir uns halt ein Bild suchen, wir werden das Bild posten, wir werden den Post posten und wir machen halt den Link in den Kommentar. So, ja. in den ersten, zweiten Kommentar. Ich kann die Aufregung in Teilen verstehen, aber bei uns ist es so, ich weiß nicht, wie es anderen geht, vielleicht haben die andere Kapazitäten oder so. Für mich ist wichtig zu verstehen, was macht LinkedIn, warum? Und in diesem Fall ist es eben eine ganz klare Strategie, das ist auch ganz klar jedem deutlich geworden, was die wollen. Da von daher ist es folgerichtig. Und für uns ist eben die Frage, wie gehen wir damit um? Da haben wir jetzt ein Workaround gefunden, so einigermaßen. Und dann schauen wir mal, was so als nächstes kommt. Aber das wäre jetzt unser Ansatz, ne? Also.
Danke, Katharin. Ja, ich meine, ich denke für viele, es ist so ein Grundverständnis immer noch bei vielen da, so aus der alten Zeit, wir verlinken Social Media auf unsere Kanäle, gell? Und es bestehen dann, es bestehen halt nach wie vor Ängste, dass die eigenen Kanäle eben mit Aufwand betrieben werden und nicht mehr besucht werden, ne? Das wollte ich nur mal dazu schieben. Aber es ist, wie es ist, ne? Oliver, wie siehst du die Sache?
Aber vielleicht ist es ganz gut, sich mal vor Augen zu führen, wir bauen immer auf gemietetem Land. Also wir sind bei LinkedIn. LinkedIn hat sozusagen die Herrschaft über das Netzwerk. Das ist auch in Ordnung so. Ja, und man muss sich einfach, Katrin sagte es ja schon, pack den Link in die Kommentare rein. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch immer, oder ist so ein bisschen die Gefahr, ich will da nicht jeden mit reinnehmen, aber vielleicht ist es auch so, dass man sich einfach ein bisschen mehr Mühe geben muss im Content-Marketing. Ja, weil ich sehe viele, die einfach gesehen haben, hey, das lief ja und das lief ja ganz gut. Aber vielleicht ist es auch so, dass man dann in der Qualität von Content ein bisschen nach unten gegangen ist am Ende des Tages. Ja, vielleicht muss der Content einfach ein Stück besser werden. Weiß ich nicht. Ja, also ich sehe es immer sehr pragmatisch. Ich sag, okay, die Reichweite geht runter. Ja, und? Trotzdem wird der Content ja noch ausgespielt und er ist immer noch da. Und wenn man sich anschaut, wie wenig Unternehmen wirklich diese Chance nutzen, guten Content zu publizieren, und man es aber tut, dann ist man immer noch einer von denen, die ganz nach vorne sind, stehen und in der Sichtbarkeit sind. Wenn man sich dann wieder anschaut, hey, vergleicht man LinkedIn und Instagram, LinkedIn und Facebook, hey, da ist die organische Reichweite super. Hey, über was? Ich glaube persönlich, das können andere gerne anders sehen, dass wir da bei LinkedIn auf hohem Niveau meckern.
Und ich finde auch, man darf nicht vergessen, es ist für uns zumindest, ich weiß nicht, Oliver, genau wie das, aber bei uns ist es eben, LinkedIn und Social Media ist wirklich top des Sales Funnels. Das ist wirklich ganz, ganz weit oben. Und natürlich will ich dann verlinken, um die Leute dann hineinzuholen in den Sales Funnel, auf die Seiten, zu den einzelnen Leuten. Also das sind halt so etwas widerstrebende Interessen. Also LinkedIn hat ein Interesse und wir haben ein Interesse. Und da musst du halt gucken, wie du da zusammenkommst. Und ich gebe dir recht, Oliver, das ist ja auch, und das, was wir von dem LinkedIn-Algorithmus wissen, ist eben, guter Content wird gutiert, Spam wird nicht gutiert, fragwürdiger Content wird nicht gutiert. Aber das, was qualitativ hochwertig ist, und da sind wir wahrscheinlich schon im nächsten Schritt, das ist das, wo die Leute bleiben. Also Stichwort Dwell-Time, das ist das, wo die Leute lesen, wo sie auf mehr Lesen klicken, wo sie interagieren, wo sie kommentieren. Das wertet LinkedIn als guten Content. Ja. Und darauf muss man sich dann eben auch konzentrieren. Ist ja so, geht euch ja auch, oder geht ja auch allen so, wenn ich ständig diese Spam-Meldungen bei mir kriege in der E-Mail oder sonst, dann drücke ich die weg. Und das ist auf LinkedIn auch nichts anderes. Aber guter Content, der mich weiterbringt, der mir einen Mehrwert schafft, der wird weiterhin gutiert werden. Da gebe ich dir völlig recht, Oliver.
Das ist ja das, was ich sage. Weil wenn ich das mir angucke, dann ist es oft so, dass ich auch von vielen Kollegen sehe, irgendwo so ein Stückchen Selbstbeweihräucherung, oh, alles ist toll oder alles ist so mies gerade, ja. Hey, aber das hilft keinem da draußen weiter. So, und jetzt haben wir so das Glück, dass wir sehr technisch unterwegs sind, dass wir viel mit Maschinenbauern, Konstruktionsbüros und so weiter zu tun haben. Aber wenn ich mir angucke, was da teilweise gepostet wird auf LinkedIn, dann sage ich mir, hey, der Content hat da nichts verloren. Teilweise wird Content dort publiziert, der da nichts verloren hat. Ob das förderlich ist oder nicht förderlich, das weiß ich nicht. Ich bin nicht LinkedIn. Ich kann nur unseren Kunden raten, hey, macht so einen Mist nicht.
Okay, ja? Dann lass uns doch mal echt jetzt in Medias Res gehen. Was ist denn guter Content? Ne? Also wenn ihr jetzt an eure Zielgruppen denkt, was funktioniert da gut? Vielleicht auch welche Formate? Ja, also welche Erfahrungen macht ihr da? Du sprachst jetzt gerade von deinen Maschinenbauern, Oliver. Was brauchen denn die?
Was da tierisch gut funktioniert, immer wieder, wir haben es mit einem Unternehmen aus der Schweiz zum Beispiel, ist, dass wir wirklich diese Thematik Slideshows. Ja, dass man wirklich schaut, hey, grundsätzliche Herausforderungen in der Schweiztechnik. Und dann hast du eine Slideshow, funktioniert wunderbar. Ein Video mit Text funktioniert so wunderbar. Ja, also quasi ein Real-Format funktioniert sehr gut. Das Thema Umfragen, wenn ich Market Research machen möchte, funktioniert auch richtig gut. Aber das ist sowas, was wir im technischen Bereich immer wieder machen. Rein Text machen wir eigentlich gar nicht. Ja, ich kenne viele, die machen es. Das kann man auch gerne tun. Und sonst hast du halt wirklich einen Standard mit Text und Bild. Wichtig ist immer, gerade da, wenn wir was machen, auch in den Formaten, dass wir uns immer überlegen, hey, wo wollen wir den Kunden gerade erreichen? In welcher Phase ist er gerade? Welcher Post passt auf welche Phase, wo der Kunde sich gerade bewegt?
Ja. Also LinkedIn bietet ja, keine Ahnung, 7 Formate, 10 Formate an. Also von dem normalen Visual über, du hast es schon genannt, kannst ein Video posten, kannst eine Umfrage posten, kannst ein so eine Slideshow, also wir nennen das Karussell-Post posten. Da muss ich immer so ein bisschen Wasser, also wir machen das auch, ich freue mich auch immer an den Zahlen, da muss man nur so ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil man ja weiß, dass wenn man das einmal anschiebt und da sind 5 Charts drin in diesem Karussell-Post, dann zählt jeder Klick. Das heißt, die Engagement-Raten bei so einem Post sind naturgemäß immer sehr erfreulich, kann man auch gut brauchen, aber man muss es so ein bisschen, man muss das so ein bisschen einwerten können. Die Bilder müssen auch eine gute, also ich gebe dir völlig recht, Oliver, machen wir auch nicht nur Text. Das kommt bei uns nicht mehr vor. Die Bilder authentisch. Bei uns, wir sind in der, also Beratung, Menschen. Positiv, auch das wird von LinkedIn gutiert. Also positive Nachrichten, Freund, also, das hört sich immer so ein bisschen nach Happy-Go-Lucky an, aber es ist schon so freundlich oder überhaupt gute Nachrichten. Wenn man sich auch also positiv zugewandte Dinge, die funktionieren gut. Und bei uns ist halt so, Beratung ist immateriell. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir etwas so verpacken, dass es auch verstanden wird. Es ist, ich weiß nicht, im Maschinenbau, es gibt andere Produkte, da ist das ein bisschen leichter verständlich. Wir bauen im Grunde immer eine Brücke dahin. Und das ist so, da wird es nicht passieren, dass einer direkt kauft. Das ist, was ich so mit Brücke baue. Sondern was wir versuchen, ne, was wir machen, es kauft keiner da 10 Stunden Beratung aufgrund eines LinkedIn-Posts. Sondern was wir schaffen, ist, wir wollen diese Kompetenzwahrnehmung stärken. Wir wollen den Berater zeigen, die Beraterin zeigen als Persönlichkeit, weil es ein People's Business ist. Das sind für uns so die zentralen Stellhebel. Also immer Kompetenz vermitteln, Lust machen auf mehr. Das heißt, Anfolge, Kommunikation. Wir haben in den letzten Jahren, also seit Corona, sehr ausgebildet intern, also extrem viel geschult. Und der eine oder andere hat es auch richtig, richtig gut aufgegriffen von den Kolleginnen und Kollegen. Und da fragen wir natürlich auch immer nach, fassen nach. Und da merkst du dann schon, ja, da werden dann auch schon mal Anfragen nach weiteren Projekten laufen da auf. Aber das ist wie im echten Leben, du brauchst eine lange Rampe. Du musst halt vorbauen. Absolut. Und du musst konsistent sein. Also wenn du so einen Kanal hast, dann nicht plötzlich Katzenfotos dazwischen, ja. Also auch gerade in den persönlichen Kanälen, die betreuen wir ja in Teilen noch mit. Ja. Also das darf den Empfänger nicht verwirren. Also ich denke mal, wenn ihr Maschinenbau macht, dann macht ihr eben Maschinenbau. Also
ist ja nicht nur Maschinenbau, sind ja auch Softwareunternehmen bei, aber sie haben halt einen klaren Schwerpunkt, ne? Genau. Und was ich vielleicht dazu mal mitgeben kann, ist, wir haben ein Unternehmen, die sind im höheren Finanzsektor unterwegs. Also die betreuen nur sehr, sehr vermögende Menschen. Ja, und die haben mit uns angefangen letztes Jahr und da auch mit unserem Content-Team. Und irgendwann habe ich gesagt, hey Jungs, ihr seid 3 Kollegen, jeder von euch so in seiner Art ein geiler Typ. Warum machen wir den Content so? Lass uns das doch mal so machen. Mit der Person nach vorne. Weil machen wir uns nichts vor, Finanzen haben in Deutschland so ein bisschen ein schwieriges Thema, Finanzberater und so weiter. Und ich habe gesagt, ihr müsst einen Unterschied machen. Und der Unterschied ist immer die Person. Ich kann was rausgeben, aber wenn ich eine Person dazu stelle, wird's besser. Long story short, was ist passiert? Die Zahlen sind nach oben gegangen. Content ist ein Long-Term-Game. Ja, und da habe ich immer früher mit einem Kollegen, der auch ein guter Content-Marketer ist, immer geschrien, ich sage, ja, du mit deinem Content, du machst 6 Monate Content. In den 6 Monaten habe ich so und so viele 1000 Menschen angerufen und schon Geschäft gemacht, bevor die kommen. Aber wenn ich das eine und das andere verknüpfe und mit Content Geduld habe, dann erlebe ich was richtig Spaß macht. Wir haben das bei einem Kunden auch aus der Schweiz, der sagt mir, hey, wir machen jetzt seit 3 Jahren Content. Mittlerweile brauchen wir ganz wenig Outbound, weil die Kunden kommen allein. Und da kommen Inbound. Und das passiert, wenn ich richtig guten Content mache.
Ja. Weil dann baut sich diese Kompetenzvermutung, die ist dann irgendwann da, ne? Und dann denkst du bei bestimmten Themen, da bist du auch in dieser Positionierungssache, wahrscheinlich macht ihr genau das, dann bist du bei bestimmten Themen, bei bestimmten Namen und dann gehst du an die, konkret an die ran. Ja.
Richtig, richtig. Mhm. Ja, weil durch den Content identifizieren sich ja auch potenzielle Kunden. So, und wenn ich dann verstehe, hey, der Kunde geht auf LinkedIn, geht vielleicht auf die Webseite, geht vielleicht rüber zu Instagram, ist dann wieder da und du bist im Kopf des Kunden. Und wenn dein Content dann jede Stufe des Bewusstseins der Kundenreise irgendwie antriggert, ey, dann hast du gewonnen. Aber das funktioniert nicht. Wie oft kriege ich die Nachricht nach einem zweiten Monat? Ja, keiner, ist doch nichts passiert.
Das ist das, was ich meine. Langer Atem. Ne?
Wo ich immer sage, lange Leute, Atem.
Ja,
wir können nicht hexen. Ja, ich sage immer, du kannst auch jetzt 5.000 Euro in Werbeanzeigen schmeißen. Ist auch nicht so dein der Weisen.
Beim Thema Finanzberatung oder Finanzen fällt mir der Corporate Influencer von der Deutschen Bank ein. Dr. Jürgen oder so heißt er.
Ja, der mit dem schönen Bart.
Ja, die haben das ja eigentlich ganz gut hinbekommen, das irgendwie mit einer Person zu verbinden. Einer Person, die mit ihrem langen Bart nicht unbedingt auf den ersten Blick aussieht wie jemand, der von der Deutschen Bank kommt. Das wollte ich nur nochmal sozusagen, um das zu signalisieren, was du gesagt hast. Genau, also und was ist denn andersrum gefragt? Wollen wir uns noch mal ein bisschen genauer angucken, was sind denn Fallstricke beim Content? Ne, also du hast schon gesagt, Katharine, Konsistenz ist wichtig. Also daraus schließe ich hier ab und zu mal oder random posten ist nicht. Also braucht eine gute Planung oder welche Fallstricke habt ihr auch schon erlebt oder gesehen, wenn es um Content-Marketing bei LinkedIn geht?
Katharine, willst du?
Ich kann gerne, ich habe es, glaube ich, schon. Ach, danke dir. danke. Ich habe es eben schon gesagt. Also man sollte einem schon klar sein, wie soll denn die Positionierung aussehen? Und das muss halt darauf ausgerichtet sein. Also du brauchst schon einen Plan. Dieses leicht erratische, ich mache jetzt mal was. Letztlich ist es Arbeit. Es ist die Pflege eines Profils, ob das nun dein persönliches ist oder auch in einem, jetzt wie bei uns, hauptsächlich von einem Corporate-Kanal, der will gepflegt sein. Der will durchaus auch geliebt sein. Also das muss man wirklich schütten, das Pflänzchen, und damit es wächst und gedeiht. Und da kannst du dir, ich sag mal, wenn du dann falsche Pose, also im Sinne falsch, in Anführungszeichen eben nicht konsistent mit der eigentlichen Positionierung, die du erreichen willst, kannst du dir da relativ schnell auch viel wieder kaputt machen. Das geht dann relativ schnell, dass man sich am Anfang überlegt, wo soll die Reise hingehen? Wo ist meine wirklich unique selling position? Also was macht mich aus in der Positionierung? Wie spitz ist das? Wozu habe ich wirklich was zu sagen als Unternehmen oder auch als Persönlichkeit? Und wo hebe ich mich auch ab? Kann man durchaus auch mal gucken, das tun wir auch immer sehr regelmäßig, wer tummelt sich eigentlich in dem Bereich Financial Services auf LinkedIn, was sagen die, welche Unternehmen, mit welcher Tonalität auch durchaus und auch dieses, mit welcher Tonalität will ich denn antreten? Also was ist, bin ich sehr nüchtern, bin ich durchaus auch humoristisch oder das sind so Dinge, da geht's dann auch so ein bisschen, ich denke mal, Oliver, das ist auch das, was ihr mit euren Kunden macht, auch so ein bisschen gucken, wie ist dieser Mensch, wie ist diese Persönlichkeit und wie spiegelt sich das am besten wieder? Und aus meiner Sicht ist Platz für alle und für alles, aber es sollte halt klar definiert sein und dann sollte es auch durchgehalten werden, dann brauchst du einen längeren Atem oder einen relativ langen Atem. Und so, ich sag mal so, verführerisch das dann auch ist, noch irgendwie das Urlaubsbild dazwischen zu posten, um zu zeigen, das muss man sich vorher sehr genau überlegen, wie soll die Positionierung aussehen und wie viel gebe ich dann da rein? Und das einfach durchzuhalten, das ist dann schon auch eine Kunst. Das kannst du schnell auch wieder kaputt machen.
Darf ich nochmal nachfragen, wie sind da bei euch denn die Entscheidungen? Also ihr habt ein Team wahrscheinlich, das das bespielt und da wird sowas auch dann diskutiert, oder? Passt das da rein?
Also wir haben, bei uns ist es so, dass wir den Corporate-Kanal haben und dann teilweise auch mit externen Dienstleistern dann einzelne Personen im Partnerkreis dann auch betreuen. Und da ist eine sehr große Analyse vorweg. Also wirklich, also welche Tonalität, wie viel willst du preisgeben, wo bist du? Und da gibt es so ein richtiges Reglersystem, das wir dann vor- und zurückschieben, um herauszufinden, was passt für diese Person. Und nur dann kannst du auch vernünftig arbeiten. Denn am Ende ist es so, die haben ja auch alle sehr, sehr viel zu tun. Du machst so Kick-Offs, damit du am Anfang weißt, auf welcher Spielwiese bewegen wir uns jetzt, auf welchem Rasen grasen wir jetzt ab. Weil nur dann kann ich ja auch selbstständig arbeiten, Vorschläge machen. Und der andere guckt vielleicht nochmal drüber, aber vertraut mir dann auch, weil wir beide dasselbe Verständnis darüber haben, was wir erreichen wollen. Ne? Das heißt, ich will nicht jeden Post wieder Grundsatz diskutieren, sondern ich will die Leitlinien haben und die Richtlinie haben und das Ziel definiert, damit wir wissen, wo wir hinwollen.
Ja. Und. Sagst du was Gutes, das Thema Ziel. Die meisten, die dort wirklich anfangen mit Content auf LinkedIn, haben gar kein Ziel. Die denken, ja, ich muss jetzt Content machen und ich mache mal irgendwas. So. Ja, und dann machen sie was, oh, da hat gar keiner geklickt. So. Das hat du. Ich sage, gut, der böse Verkaufstrainer sagt dir dann wieder, ja, von Klicks und Herzchen wirst du nicht reich, ne? So, da musst du schon mehr machen. Nein. Also, was wir uns mit jedem angucken, wie du auch schon gesagt hast, wir gucken uns an, hey, wer ist das? Wie ist deine Positionierung? Wo willst du hin? Der Content muss darauf einzahlen. Ja, die Menschen müssen verstehen, je nachdem auch, was du machst. Und ein Maschinenbauer braucht anderen Content als eine Personenmarke, ganz klar. So, und dementsprechend wird ein Plan erarbeitet und das machen viele nicht. Viele posten, ich empfinde es oft so, irgendwas rein, wo sie dann plötzlich, keine Ahnung, auf Malaysia sitzen und, oh, Workaholic, juckt mich nicht. So, ja, viele fragen sich nicht, hey, und das ist eigentlich so der nächste große Kernpunkt. Also wir haben ja zum Glück schon einige beraten dürfen und immer wieder stelle ich fest, das Zielgruppenverständnis ist bei den meisten auf einer Skala von 1 bis 10 bei einer 2. Weil die meistens denken, ja, der muss ja das und das. Das lief ja immer so gut. So, jetzt komme ich ja aus Bremen, ja. Ich meine, Katharina, ich glaube, du kommst aus Hamburg. Ja, da denkt man sich immer, ja, alles gut und ich muss nichts ändern und ich gebe irgendwas raus, dann läuft das schon. Nee, die Welt hat sich ein bisschen geändert und deswegen muss ich eigentlich genau wissen, hey, was triggert meine Zielgruppe? Was sind denn wirklich seine Kittelbrennfaktoren? Was zahlt auf meine Marke ein und was kann ich dem Kunden eigentlich am Mehrwert geben? Weil der Kunde fragt sich doch eigentlich nur eins. Oder potenzielle Kunden. Was habe ich denn davon, wenn ich deinen Post jetzt lese? Mhm. Das ist doch Time Waste. Ja, und so. Und viele posten Sachen, wo ich sage, ey, das schadet dir. Letztens wurde ich gefragt, ja, darf ich denn politische Sachen posten? Wo ich gesagt habe, meine persönliche Meinung, nee. Hat er nichts zu suchen, macht das auf Facebook.
Ja.
So, und dann war es so Anti-AfD. Ich sage, ja, musst du selber wissen, wenn dir das eine Herzensangelegenheit ist, dann mach es halt. Ja, aber ich sage aus meiner Beratung, nein, das hat auf LinkedIn aus meiner persönlichen Sicht nichts zu suchen, kann aber jeder handeln, machen, wie er will. Ja, das ist ja so das Klassische, ich sage dir, mach es nicht, du machst es doch, dann kann ich immer noch sagen, du. Ja, Ärger da ist. Ja, so.
Ja, aber, ja.
Ne? Und da muss man halt immer gucken, dass der Content, den ich mache, auch zur Zielgruppe passt.
Ja.
Ja,
ja, also ich glaube, das finde ich ganz interessant, Oliver, was du da sagst, weil ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, dass die Menschen, du hast einen Plan gemacht und dann hast du, was wir gesagt haben, eine Positionierung erarbeitet. Und die Positionierung zahlt auf was Fachliches, auf was Inhaltliches ein, damit du eben den Mehrwert bringst für die Leute, die mal deine Kunden werden sollen. So. Und ich glaube, nach einer Zeit kommt dieses Bedürfnis, und das ist ja auch richtig, sich als ganzer Mensch zu zeigen, als ganze Persönlichkeit, ja. Eben mit allem, was dazugehört. Und das muss man, finde ich, bei der Positionierung auch berücksichtigen. Da kommt halt dieses durchaus mal so diese Neigung, ja, aber ich bin ja mehr als dieses Fachliche. Ich möchte auch zeigen, dass ich bin auch Familienvater oder ich bin im Kegelverein oder was auch immer. Und das ist in der Beratung auch tatsächlich so, dass wir auch schon auch ermutigen, schon die ganzen Facetten der Persönlichkeit oder mehr Facetten der Persönlichkeit zu zeigen. Ja. Einfach, weil der Mensch vom Menschen kauft und weil auch das vertrauensbildende Maßnahmen sind. Aber auch das will eben geplant sein. Und das muss nicht so wie Kai aus der Kiste kommen, sondern das muss einer gewissen Dramaturgie, sag ich mal, oder einem bestimmten, einer Dramaturgie folgen. Denn sonst, man muss sich jemand mal vorstellen, also auf dem anderen Ende folgt einer, ich weiß nicht wie viele Menschen, Und der vertraut darauf oder der hat sich darauf eingeschossen, dass von dem Kanal immer etwas Bestimmtes aus der Richtung kommt.
Richtig.
Und dann kommt aber wirklich was anderes. Und dann ist das ja immer erstmal so, Irritation, bin ich jetzt hier falsch, habe ich falsch abgebogen, was ist denn jetzt so? Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, also schon vielleicht von Anfang an etwas breiter anlegen, schon in dem Bewusstsein dessen, dass da wird auch noch mehr kommen von dem anderen, aber nicht so dieses, nicht dieses Erratische. Also diese Konsistenz, dieses, und das ist, glaube ich, nach einer gewissen Zeit, vielleicht für den einen oder anderen gibt es da so dieses Gefühl von, ich bin ja mehr als nur das, und das muss man halt von Anfang an mit berücksichtigen. Es stimmt ja. Jeder von uns ist mehr als das, was er da zeigt, ne?
Weil, ich sage mal, gerade auch in der Positionierung, Zukunft braucht immer Herkunft, ja. Also ich muss ja zeigen, hey, von wo komme ich, was macht mich aus? So, ja. Das ist ja auch etwas, wo Kunden oder Partner, Geschäftspartner drauf gucken würden, wenn ich mit den Leuten ins Geschäft kommen will. Ja, ich gucke mir doch an, hey, wo kommt der her? Könnte es sein, dass der meine Werte hat? Wert und Wert passt, alles klar. Und dann können wir da wahrscheinlich eher ins Geschäft kommen als anders. Ja, und das erste ist ja auch die Thematik des Vertrauens. Wenn ich jetzt keine Ahnung, was durch die Gegend poste und plötzlich komme ich mit Flipflops und Krawatte da um die Ecke, ja, das ist nicht so richtig. So, und der Content muss passen, und es hat nie jemand gesagt, das sage ich auch den ganzen Leuten im technischen Bereich, dass ihr nur Technik posten müsst. Sondern erzählt, wir haben bei einem Kunden zum Beispiel auch den Geschäftsführer drin. Warum hast du das Unternehmen gegründet? Wir haben die Mitarbeiter zu Wort kommen lassen. Wir haben Technik, also einen gesunden Mix zwischen Technik und Mensch.
Mhm.
Ja, und das performt wunderbar. Und das auch nur in deren Zielgebiet. Ja, ich höre oft bei LinkedIn, ich erreiche ja jeden. So vom Fitnesscoach bis zum Yoga-Coach bis zum deutschen Bankchef. Nee, die Jungs haben es zum Beispiel geschafft, die erreichen nur ihre Zielgruppe. So, da kann man jetzt sich wieder Gedanken machen, ja, okay, wie muss ich LinkedIn aufsetzen, damit das so ist? Das ist aber ein anderes Thema. Ja, aber das nächste ist ja auch so ein bisschen, hey, die posten was, dann kommentiert jemand und du ghostest den, der kommentiert hat. Gibt's ja auch ganz oft. So, da merke ich dann immer, so, ich sag mal, auch so ein Fallstrick, was ich immer wieder sehe, ist das liebe Thema KI. Ja, KI finde ich ist wunderbar, aber wenn ich schon sehe, liebes LinkedIn-Netzwerk, kriege ich das Kotzen. Ja, weil es ist respektlos den Leser gegenüber. Ja, kann mir doch keiner erzählen, dass ich sage, hey, das ist wertiger Content, wenn ich ChatGPT gefragt habe, hey, was sind denn Problem XY, machen wir mal einen LinkedIn-Text.
Ja, ist ein guter Punkt, Oliver, das können wir gleich, habe ich mir auch notiert, oder das sollten wir vielleicht gleich noch ein bisschen vertiefen, weil ein KI bringt uns nicht nur Gutes auf der Plattform, wie auf allen Plattformen natürlich. Ich wollte nur noch mal kurz eigentlich zurückfragen. Also meine Erfahrung ist auch, also ich habe die einen in der Beratung, die sagen, ja, bin ich da jetzt beruflich oder kann ich auch was Privates sagen? Da sage ich immer, du bist ja nicht eindimensional. Und ich würde immer eher sagen, persönlich und beruflich, ne? Also du kannst ja aussuchen, welche Facetten du von dir zeigen möchtest, ne? Und da sind wir bei dir, Katrin, mit dem Plan. Oder es muss schon irgendwie einen roten Faden haben, ne? Ich wollte euch nochmal zurückfragen, ob das Stichwort authentisch da eigentlich richtig ist. Weil eine Zeit lang wurde immer gesagt, ja, du musst da authentisch sein. Aber andererseits wollen wir ja auch schon ein gewisses Bild erzeugen, oder? Oder was macht dieser Begriff mit euch in Bezug auf Content Sharing bei LinkedIn?
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Also Authentizität ist ein großes und wichtiges Thema, aber das Authentizität heißt ja jetzt nicht, dass ich also immer alles zu allem von mir gebe. So, also ich denke, das, was ich sage und tue, sollte authentisch sein. Da sind wir auch wieder bei diesem Fotothema zum Beispiel. Aber das, wie gesagt, das heißt ja nicht, dass ich alles, also das ist ja keine Authentizität, könnte ja auch meinen, dass ich mich hier 24 Stunden hier irgendwo abbilde. Das ist ja nicht, dafür ist es ja wiederum nicht gedacht. Also ich denke, das, was man tut und was man sagt, schon auf jeden Fall immer. Wüsste ich jetzt auch nicht, wie es anders ist. Wobei mir das gerade auffällt, jetzt reden wir sehr, sehr stark über persönliche Kanäle.
Ja.
Das ist ja etwas, also ich betreue ja eigentlich ein Corporate Account, nicht nur eigentlich, sondern auch in echt. Und da sind auch die Spielregeln so ein bisschen, also nicht was Authentizität angeht, das schon, aber das ist natürlich dann, was so persönliche Sachen angeht, da sind wir schon noch, also da haben wir auch eine relativ klare und auch etwas zurückhaltendere Linie, muss ich sagen. Ne? Also das wollte ich nochmal eben reinwerfen, weil wir jetzt immer sehr über den einzelnen Kanal reden und so. Das ist ja, wenn du, also das ist in der Corporate-Welt, also wenn du für das gesamte Unternehmen den Kanal machst, dahinter versammeln sich in unserem Fall an die 1200 Mitarbeitende. Das ist ja schon, dann musst du schon, das musst du anders auch ausbalancieren, würde ich jetzt sagen.
Also was komplett anderes ist, immer wenn ich eine Firma, einen Corporate-Account mache oder ob Personal Brand. So, und bei einer Personal Brand, das Thema authentisch sein, Authentizität, natürlich muss es sein, aus meiner Sicht. Ja, ich meine, ich habe oftmals so Verkaufstrainer-Gerede, ja, wo die Leute sagen, oh Mensch, Olli, du musst doch erstmal Krawatte tragen, dann brauchst du einen Porsche vor der Tür, dann bist du als Verkaufstrainer authentisch. Dann sage ich mal, was für ein Quatsch die Leute erzählen. Authentisch bist du, wenn du so, also quasi so wie du bist, aber in deiner besten Version, aus meiner Sicht so ein bisschen, ja. So, sag den Leuten doch, bei mir, ich habe schon mal aus Baden-Württemberg gehört, ich bin den Leuten zu direkt. Ja, aber wenn ich jetzt ein Blatt vor den Mund nehmen würde, ja, dann wäre ich ja nicht ich. So, und sei, ein guter Kumpel von mir hat mir mal gesagt, sei du, denn jemand anders hast du nicht. Ja, und ich glaube auch, dass Menschen draußen merken, ob jemand Fremdes unseren persönlichen Content schreibt oder ob wir das selber tun. Mhm. Ich glaube, dass sie das merken. Natürlich kann eine Assistenz, die neben dir sitzt und den ganzen Tag dein Gesabbel hört, sehr gut das schreiben, was du sagst. Aber es ist immer noch ganz klar erkennbar für viele, hey, war der das jetzt selber oder war das irgendeine Agentur? So, deswegen sagen wir auch Kunden, wenn wir persönliche Accounts betreuen, hey, bis wir so reden wie du, dauert das ein halbes Jahr. Mhm. Und das heißt, du musst immer mitarbeiten, aber du hast quasi deine Agentur, deine Marketingabteilung neben dir und einmal die Woche musst du mit denen reden und die stellen dir Fragen. Mhm. Und wie du auch gesagt hast, wir hören uns an, wie reden diese Menschen? Jemand aus Süddeutschland redet anders als wir.
Ja.
Ganz klare Kiste. Ne? Also von daher, authentisch sein, um es kurz zu machen, ja klar, musste. Persönlich auf jeden Fall. Auch die Firma, auch Corporate, hat ein gewisses Maß an Authentizität zu wahren. Weil wenn sie was plötzlich komplett anderes macht, dann schädigt das auch die Brand irgendwo.
Mhm.
Relativ klar, meine Meinung.
Ja, und da passt doch das KI-Thema jetzt schon wieder rein, weil wir ja eben zunehmend jetzt solche Inhalte, ich meine, vielleicht wäre es wieder ein bisschen abgeflaut, ich weiß nicht, wie eure Wahrnehmung ist. Am Anfang war es ja krass, dass wir mit diesen substantivischen Jubeltexten von ChatGPT und so da überflutet wurden. Wie ist da eure Einschätzung? Wie ist das mittlerweile? Und was können wir da raten?
Das ist gekommen, um zu bleiben. Da kann ich nur raten, sich damit auseinanderzusetzen und sich darin zu üben. Und genau wie bei LinkedIn zu verstehen, wie es funktioniert. Ich war jetzt noch wieder bei einem Training, wo es nochmal betont hat, dass es eben, ich rede jetzt mal von ChatGPT, dass es eben halluziniert. Ich finde diesen Ausdruck so schön. Das heißt, die Ergebnisse sind auf Basis von Wahrscheinlichkeiten. Ob das nachher stimmt oder nicht, das musst du halt alles überprüfen. Wir arbeiten sehr regelmäßig damit. Also ich finde, es macht uns das Leben extrem viel leichter. Das heißt aber nicht, dass ich das poste. Um Gottes Willen, das wäre ja furchtbar. Aber wir nutzen das zum Zusammenfassen, zum Inspirieren, zu sagen, mach mir mal aus dem Text 3 LinkedIn-Posts, die müssen unterschiedlich sein, der eine so, der andere so. Und dann gucken wir uns das an. Never ever würden wir, also ich glaube, der Grundfehler ist zu sagen, ach, das habe ich jetzt und dann nehme ich das und dann poste ich das. Davon würde ich immer ganz klar abraten. Ja. Aber zur Unterstützung ist das, also, und das wird, ehrlich, aber das wissen wir ja auch, das wird ja nicht weggehen. Also das ist, und deshalb finde ich es immer ganz, das zu nehmen, was einem wirklich die Arbeit erleichtern kann, mit Kusshand. Wirklich.
Absolut. Also ich finde, man sollte sich nicht drüber, also ich denke auch, dass viele haben am Anfang gedacht, oh, KI, ChatGPT ist der heilige Gral. Wie oft habe ich gehört, warum sollen Sie denn monatliche Gebühr dafür, dass Sie irgendwas über ChatGPT reinhexen? Ja, nee, geht nicht. Punkt. Also KI, klare Kiste, bin ich bei dir, ist gekommen, um zu bleiben. Egal, wo man hinguckt, KI ist überall drin, egal, ob es bei HubSpot ist, ob es in anderen CRM-Systemen ist, in Content-Marketing-Systemen, ist überall drin. So, die Frage ist immer, wie nutzt man es? Ja, die Sachen sind gekommen und wie nutze ich es, damit ich besser werde in dem, was ich tue? Mhm. So, und das heißt ja nicht, dass ich jetzt einfach nur sage, ja, liefer mir mal 10 Postings und dann klatsche ich die da rein. KI wird guten Copywritern oder guten Content-Creatern dabei helfen, ihren Content noch besser zu machen. Ganz einfach. Aber den Copywriter wird er nicht ersetzen.
Nein, nein. Und es ist schon auch Effizienz erhöht. Also wenn du sagst, also ich hatte das jetzt, da hatte ich einen, keine Ahnung, 600 Zeichen Text und konnte aber nur 400 brauchen. So. Und dann kürzt es das ein und guckst du nochmal an. Das ist wirklich, also muss ich wirklich sagen, ist wirklich, wirklich hilfreich an der einen oder anderen Stelle.
Absolut.
Ich finde, also was meine Arbeit angeht, ist es, dass ich werde so ein paar Basissachen los und kann meine freigesetzte Energie und Kapazität eben dafür nutzen, zu sagen, welche Story will ich jetzt eigentlich erzählen und wie führe ich das ein und wie, also man kriegt Raum für andere Dinge. Weil so Prödelarbeiten, ist das also so, keine Ahnung, kürzen wir das ein oder das kann dann auch die KI machen. Aber das, ja, klar. Ich habe eher das Gefühl, was so Kreativität und Innovation so, dass es bei mir, bei uns im Team dann Kapazitäten freisetzt für Dinge, die KI eben nicht kann. Ich bin ich sehr großer
Freund. Man muss da so ein bisschen umdenken und sagen, okay, wo kann die KI helfen? Was kann die KI machen? Was müssen wir selber machen? Dieser, ich sage jetzt mal ganz boshaft, der Deutsche hat ja immer einen Hang nach Einfachheit. Och, hier ist ein Tool da, mach mal schön, ja? Und warum muss ich mich damit auch noch auseinandersetzen jetzt? Ja, da hätte ich jetzt überhaupt keinen Nerv drauf, so nach dem Motto. Mhm. Bei uns im Team ist es so, bei unseren 8 Damen, die schaffen es dadurch sind viel, viel effektiver geworden. Mit Hilfe von KI, wir nutzen auch ein spezielles Tool für LinkedIn, was uns sehr dabei hilft, was echt gut ist. Wichtig ist aber immer, die KI kann noch nicht das, wir wissen nicht, was in 2 Jahren ist. Ja, aber kann noch nicht das, was du kannst. Die kann sich nicht so in rein versetzen, wie du es kannst in den Kunden oder auch du selber jetzt, ja. Die KI kann zum Beispiel nicht erzählen, wie ich mich damals mit 18 Jahren gefühlt habe, als ich bei meinem ersten Kunden war. Kann die nicht. So, ich kann denen sagen, wie sie schreiben soll. Es wird sich immer doof anhören. Mhm. Ja, aber deswegen KI, ich glaube, am Anfang war es sehr viel, jetzt ist es abgeflacht. Man sieht immer noch einige, die meinen, oh, ich hole da KI-Dinger raus, Hauptsache, ich habe das Content, einen Haken dran gemacht für die Woche. Aber ich glaube, dass dieses Bewusstsein, hey, Mist, das ist doch etwas, wo ich rein muss, das kommt.
Es gibt ja diese erstmal der Hype, dann die Ernüchterung und dann stabilisiert sich das. Und es ist genau wie Oliver sagt, da wird noch sehr, sehr viel kommen. Bei uns ist es halt sehr textlastig, das Arbeiten. Wir haben ja noch gerade darüber gesprochen, was mit Bildern und Ähnlichem sein wird.
Ja.
Das sind sehr spannende, also ich finde es prinzipiell einfach unglaublich spannend zu sehen, was sich da entwickelt.
Und Katrin, wir hatten ja auch in der Vorbereitung das Thema Storytelling. Dass du sagst, es ist vielleicht nicht der passende Begriff oder so, aber weil ihr jetzt gerade auch von Text, weil wir es jetzt von Text hatten auch. Und wie seht ihr das denn oder wie wichtig ist das für so einen Beitrag auch, ne? Gerade jetzt auch so ein dröges oder komplexes Thema zu vermitteln. Inwieweit kann man da auch in die Toolkiste oder sollte man da in die Storytelling-Toolkiste greifen?
Auf jeden Fall. Also wenn es nicht zu weit wegführt und zu lange braucht, bis du dann den Dreh gekriegt hast, auf jeden Fall immer anstreben. Denn jeder Mensch liest gerne einen interessanten, gut gebauten, gut gemachten Text. Und wenn der so interessant ist, wir hatten so einen Anfang des Jahres so eine Analogie zum Thema Pricing, was nun wirklich, und das war aus dem vom Skifahren und er hatte dann so eine Tafel fotografiert von den Preisen für die Skipässe und sich darüber ausgelassen, was das denn für eine Strategie wäre und dann hat er übergeleitet und so. Und das war, der ist gut gelaufen, der Post, und das war halt dieses authentisch, er berichtet von dem, was er sieht und er verknüpft es mit etwas, was ihn beruflich beschäftigt und er macht daraus eine richtig schöne Geschichte. Wunderbar. Gelingt nicht immer und nicht mit jedem. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei der letzten Marisco-Novelle ist uns da nicht viel eingefallen. Wer immer das wissen möchte, kann sich dazu einen Podcast bei uns anhören. Der ist auch ziemlich gut, aber ansonsten ist es gibt halt Themen. Da würde ich sagen, ist das Storytelling weniger Storytelling, dass wir versuchen, unseren aktuellen Ereignisse, die in der Fachpresse, in den Fachmedien, im Fachpublikum diskutiert werden, anzuhängen. Dass wir da gucken, dass wir da so einen Dreh bekommen, Welle reiten, wenn man das so sagen kann. Also wir versuchen das auf jeden Fall. Ich finde den Ansatz ja unwiderstehlich sozusagen. Gelingt uns vielleicht nicht immer und nicht mit jedem Thema.
Also Menschen lieben Geschichten. Ja, immer. Genau. Ja, egal ob bei Netflix oder im guten Buch oder im LinkedIn-Post. Menschen lieben Geschichten. Jetzt habe ich so aus der Schifffahrt ziemlich einfach, wenn ich Unternehmer berate. Ich kann immer die, man findet ziemlich gute Analogien, ja, zu einem Schiff, zum Unternehmertum und so weiter und so fort. Ja, viele Menschen tun sich aber auch schwer, damit gute Geschichten zu erzählen. Jetzt könnte ich wieder sagen, okay, ich will Verkäufer, wir müssen gute Geschichten erzählen können, damit die Kunden uns glauben. Ja, am Ende des Tages ist es aber so, dass ich glaube, dass jeder bei bestimmten Themen, Storytelling muss man immer gucken, hey, passt es nicht in diesem Kontext, ja? Aber wenn es passt, dann gib doch was preis, erzähl dazu eine Geschichte. Und weil das macht dich, gerade wenn du eine Personal Brand bist, den anderen noch viel, viel näher. Ja, die Menschen denken ja manchmal, oh Gott, wer ist das denn? Ja, guter Bekannter von mir hat mal gesagt, ja, der Unterschied zwischen dir und vielen anderen im Markt ist, du siehst aus wie ein Neuköllner Türsteher. So, dann sage ich immer, ja, was soll das heißen? Ja, du siehst anders aus als alle anderen. Die anderen sind alle, sehen aus wie der Mann von Barbie. Ja, und dann sage ich, ja, aber erzähl doch mal eine Geschichte dazu. Erzähl doch mal eine Geschichte, wo du eigentlich herkommst. Das ist jetzt schon 2 Jahre her. Und dann, wenn die Menschen dann erzählen, und das sage ich auch Kunden immer wieder, hey, erzähl doch zum Beispiel, was hat dich dazu bewogen, aus einem festen Angestelltenverhältnis dein Konstruktionsbüro zu gründen, dein Softwareunternehmen zu gründen. Wie bist du darauf gekommen? Wir haben einen Kunden, der hat eine Software für Produktionsunternehmen entwickelt, die denen einfach hilft, um die 38% effektiver zu werden. Wie hast du das gemacht? Wie bist du auf die Idee gekommen, Kollege? Kann er sagen, ja, ich bin Siemens-Manager. Ja, aber auch wenn du Siemens-Manager bist, wo kommt die Idee her? Erklär den Leuten das, damit sie es greifen können. Mhm. Mach dich nahbarer und auf dem anderen Ende ist es, Menschen kaufen von Menschen, hatten wir ja vorhin, glaube ich, schon mal. Und je mehr Menschen dich mögen oder dich wahrnehmen, desto einfacher baust du Vertrauen auf. Deswegen Storytelling absolut muss, aber es muss halt passen.
Ja, Erfolgsgeschichten und Vorbilder sind ja auch wichtig, ne? Und auch beliebt bei LinkedIn. Ne? Ja. Vielleicht können wir noch, ich habe es gar nicht auf dem Zettel gehabt, aber vielleicht können wir noch über dieses Top-Voice-Thema, welche, weil das passt da eigentlich rein. Ne? Ich meine, seit, weiß nicht, einem Jahr oder so ist das ja auch Talk of the Town bei LinkedIn. Top-Voice, wie werde ich Top-Voice, zumindest für viele. Und da muss ich ja dann auch, das gilt jetzt natürlich für Corporate Influencer oder für Einzelmarken, jetzt weniger natürlich für Unternehmensseiten. Aber wie schätzt ihr das ein? Da muss man ja dann eine Content-Maschine werden, ne? Da muss man richtig was raushauen.
Ja. Das war. Es gibt ja zwei, ne? Es gibt ja einen Top Voice und dann gibt es noch diesen Badge. Also du kannst ja beides.
Es gibt diese Themen, ne?
Genau, bei den Themen Top Voices. Und wenn ich mich so recht erinnere, bin ich auch eine ganze Zeit lang aufgefordert worden, zu irgendwelchen merkwürdigen Artikeln meinen Kommentar abzugeben. Ja. Und da eitel wie ich war, habe ich natürlich am Anfang mitgemacht, weil ich dachte, ich fühlte mich wahnsinnig ausgezeichnet. Das war, Entschuldigung, diese Artikel waren von einer so unterirdischen Qualität. Das war wirklich nur KI und da habe ich dann nach dem dritten Mal aufgehört. Ich bin auch nicht mehr, also da bin ich auch nicht mehr aufgefordert worden. Jetzt muss man, glaube ich, unterscheiden. Also Top Voices, so wie der Influencer von der Deutschen Bank oder auch Lara Sophie Boutour von Deloitte oder so, das ist deren Beruf. Ist es auch mein Beruf, aber auch nicht nur, weil wir auch noch Webseiten und einiges andere machen. Und es ist vor allen Dingen schon gar nicht der Beruf von meinen Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen Personal Branding und Positionierung, ja, auf jeden Fall. Aber für einen Top Voice machst du, glaube ich, wenig anderes. Und das, da fängt es dann an zu haken. Ich finde das immer interessant. Wir recherchieren die auch regelmäßig, um zu gucken, in welchen Bereichen sind das Bereiche, die unsere Industrie und unser Segment, unsere Beratung betreffen könnten. Gucken, worüber reden die. Also wir folgen denen und gucken. Aber zu sagen, da muss man jetzt hin oder man muss das werden, also würde ich jetzt bei uns, sehe ich einfach nicht, weil das ist eine andere Karriereentwicklung dann, ne?
Also wie bei dir, wir haben das auch, aber ich habe es ja auch des Öfteren, meine Frau, die auch auf LinkedIn recht aktiv ist, hat es auch gehabt. Wir haben da 2-3 Mal mitgenommen, aber ganz ehrlich, wir haben Kunden zu beraten und mit Kunden zu arbeiten und es hat mich noch kein Kunde gefragt, hey Herr Kerner, warum sind Sie denn kein Top-Voice? Nee. Also ganz salopp gesagt, es interessiert die meisten nicht die Bohne, ob du Top-Voice bist oder nicht. Es ist natürlich fürs Ego schön zu sagen, ich bin LinkedIn Top-Voice, oh, ganz toll. Ja, das ist genauso wie so andere Auszeichnungen, die man sich kaufen kann. Es gibt einige Sachen bei LinkedIn, die faktenbasiert sind, die sind auch vernünftig und da kann man sich wirklich dran langhangeln. Ich sag mal, unser Kollege, der Baschi Schale, der ist ja Top-Voice geworden. Der macht aber auch nur das. Der ist ja auch wirklich als, ich feiere ihn ja und er geht ja auch damit durch die Gegend und das ist auch in Ordnung. Für mich oder für uns und auch für unsere Kunden ist das jetzt eher nicht so von Bedeutung.
Ja, dann abgehakt, Haken dran und dann begeben wir uns noch mal kurz in die Niederung der Contentplanung. Für so was ist euer Rat oder eure Erfahrung jetzt für Corporate Accounts? Wie sollte da die Frequenz sein? Und für eine erfolgreiche Seite, Katharina, ihr habt echt super viele Follower. Welche Best Practice?
Also auch da richten wir uns nach dem Algorithmus so gut wir wissen und verstehen. Der sagt maximal alle 18 Stunden. Da halten wir uns auch dran. Also wir posten einmal am Tag. Manchmal in den Zeiten so ein bisschen unterschiedlich morgens. Ich persönlich poste mal gern morgens, aber Kollegen wie, also das machen wir im Community Management etwas unterschiedlich, damit auch so eine gewisse Bandbreite drin ist. Was wir zusätzlich angefangen haben, einfach weil die Nachfrage so hoch ist, ist, dass wir auch die Wochenenden einbeziehen. Also weniger die Samstage, mehr die Sonntagnachmittage, Abende. Ehrlicherweise bin ich da über eine Agentur, eine Beratung auch aus UK draufgekommen, die mir immer Sonntagabends so ein Newsletter-Format schicken, was mir einfach immer extrem auffällt. Und es ist auch so, dass sich die meisten in unserer Branche dann auch so langsam vorbereiten auf die Woche, die packen ihren Koffer und dann gucken die auch schon mal rein und dann passt das. Da machen wir keine hardcore fachlichen Themen, da machen wir Seminarankündigungen oder irgendwas oder auch mal Videos oder sowas, was Netteres. Man muss halt wirklich gucken, was wir gelernt haben, ist, du musst eben wirklich aufpassen, dass du dich nicht kannibalisierst, also dass du auch nicht zu viel machst. Wir gucken regelmäßig, also spätestens alle halbe Jahre gucken wir, wie sind die Posts gelaufen, Tops und Flops, ja. Und dann sehen wir zum Beispiel, dass wir dann mal nicht koordiniert waren, dann waren 2 Posts am Tag, dann verhungert dir der eine, und da muss man einfach darauf sollte man wirklich achten. Und was ich eben auch schon gemerkt habe, ist dieses, wenn du dann denkst, du musst jetzt aber noch einen bringen, weil ist ja jetzt ein Tag ohne, ist dann auch wieder doof. LinkedIn liebt da ja auch die Regelmäßigkeit. Wenn das dann aber, ich sage vorsichtig gesagt, so ein ungeliebter Post wird, dann ist es besser, keinen zu machen, als einen, den du dann so auf dem letzten Sticken noch irgendwie so zusammengekehrt hast, das mal salopp auszudrücken. Deshalb ist natürlich Planung essentiell. Klar, wir arbeiten mit einem Social-Media-Redaktions-Tool. Ich glaube, wir sind beim dritten. Die haben alle ihre, ich will da jetzt die Namen nicht nennen, ihr kennt sie wahrscheinlich, man kennt die alle. Die haben alle gewisse ihre eigenen Vorteile und auch alle in der Regel einen Nachteil. Und der entscheidende Nachteil ist immer, dass sie Also bisher habe ich noch kein anderes erlebt, kann ich lasse ich mich gerne eines Besseren, wenn sie keine Schnittstelle zu LinkedIn haben. Das heißt, wenn du vorplanst, musst du immer nacharbeiten, weil du die Personen nicht verdecken kannst. So. Oder nicht alle oder nicht vollständig. Das heißt, du musst immer. Aber das ist insofern, das finde ich auch gar nicht so schlimm, weil was man auch nicht machen darf, ist Post and Ghost. Also dieses irgendwie das Vorplanen und nach mir die Sinnflut. Das geht auf gar keinen Fall. Das sind so die, ja, darauf würde ich achten oder darauf achten wir. Und natürlich kommen wir so zu Beginn des Gesprächs zurück, Maike, dieses, wenn bei LinkedIn sich etwas verändert, dass wir entsprechend darauf reagieren, dass wir das frühzeitig sehen. Deshalb ist es für mich und mein Team ganz zentral, Schulung. Du hattest am Anfang im Vorgespräch auch noch Tipps und so, dranbleiben. Es verändert sich so rasant. Es passiert, also was wir vor einem Jahr noch erzählt haben oder vor 2 Jahren für LinkedIn, das hat sich alles überholt. Also damals, was machen wir heute alles mit Emojis, also mit Fach-Emojis und. Also nur so, solche Dinge. Man muss dranbleiben. Das macht es ja auch so spannend. Also es ändert sich sehr viel, es passiert sehr, sehr viel. Und dass man einfach da dranbleibt und guckt, was bedeutet das jetzt für meinen Kanal, für mein Thema, für meine Zielgruppe.
Danke.
Also ich sag mal, wenn ich jetzt über Frequenzen nachdenke, dann ist es einfach so, dass ich sagen muss, hey, viele sagen, ja, ich muss das jeden Tag machen. Bei uns war auf meinem eigentlich jeden Tag. So. Bei Kunden sage ich immer, lieber Qualität statt Quantität. Also eine durchgehende Rate von so 2 Postings in der Woche, 2 bis 3 Postings, reicht in der Regel völlig aus. Man muss sich da nicht wirklich versklaven und ich muss jeden Tag da Vollgas und so. LinkedIn ist nicht Instagram. Instagram, da kannst du jeden Tag deine Reels machen und deine Stories machen, super, ganz toll. Aber LinkedIn funktioniert ein bisschen anders. So, das heißt, 2-3 Mal die Woche reicht, wenn ich ein vernünftiges Planungstool habe, dann funktioniert das auch super. Ja, ich meine, das macht das Leben ein Stückchen einfacher. Wichtig ist aber auch da, ich muss wieder wissen, was ist das Ziel dahinter? Was will ich erreichen mit meinem Content? Welche Art von Postings baue ich wann ein? Ja, da gibt es auch clevere Tools, die mittlerweile sagen, hey, dann ist besser, mach das, dann ist besser so ein bisschen dramatisch, ja. Montags am besten die Stimmung erstmal in den Keller bringen, weil montags we love Mondays, ja. Aber wenn man jetzt überlegt, hey, Planung von Content macht 2-3 Mal die Woche, das reicht. Idealerweise guckst du dir einfach mal für einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten an, was soll da laufen, planst die Postings vor, schreibst die Headlines, schreibst die Texte dazu. Und dann baust du dein Content. Mehr will ich da gar nicht zu. Also es ist eigentlich relativ simpel. Wir brauchen da keine Wissenschaft draus machen.
Okay, dann, ja, super. Danke für diese Insights. Kann ich nur bestätigen. Ich meine, ihr seid echt top of the pops mit eurer Frequenz. Katharin, ne? Ich hab das auch schon diversen Kunden erzählt. Die macht da nur solche Augen. Aber da muss man auch natürlich die Ressourcen dahinter hängen.
Das stimmt, das stimmt.
Dann würde ich sagen, lass uns auf die Zielgerade einbiegen. Ich habe gute Erfahrungen damit, dass ich die Menschen, die hier mitmachen, immer fragt, so habt ihr noch 2 Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Was 2 Content-Marketing-Tipps, die sie unbedingt mitnehmen sollten jetzt aus der Session? Kurz und knackig.
Du sagst. ich sag's einfach mal. Punkt 1, mach dir klar, wer deine Zielgruppe ist und was die überhaupt sehen wollen. Kümmere dich um deine Zielgruppe. Also bau ein Zielgruppenverständnis auf. Und Punkt, das nächste ist einfach, fang an. Fang zumindest mal an, teste. Und das, was gut funktioniert, machst du immer mehr. Das, was nicht funktioniert, mach es wie so ein Experiment. Funktioniert nicht, okay, was muss ich verbessern? So, und dann gibst du einfach Gas. Und nach 6 Monaten guckst du mal, was passiert ist und da erlebst du definitiv Überraschung.
Was? Kann ich mich leider fast nur anschließen. Das ist tatsächlich, würde ich auch so sagen. Ich sagte das eben auch schon, also gerade bei LinkedIn dranbleiben, Webinare besuchen, sich schulen, versuchen zu verstehen und dann eben ausprobieren. Genau, Oliver, dieses, ne, was hat funktioniert, Erfolgskontrolle mitnehmen, das ist nicht immer angenehm, weil man manchmal denkt man, ach, das hat mir aber gut gefallen, aber nützt halt nichts, wenn es sich dann nicht durchsetzt und keine Reichweite hat. Also das ist, dann genau.
Das ist, das ist übrigens immer so der Klassiker. Der Kunde sagt, oh, mir gefällt das super gut. So, problematisch wird es dann, wenn er mit mir spricht und ich sage, ja, das juckt aber dein Zielpublikum null, was du da gerade erzählt hast. Mhm. Schwierig. Ja, aber es ist dann immer sehr spaßig.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juni 2024. Es diskutierten Maike Leopold, Inhaberin von Start Talking, Katharina Nörling, External Marketing bei ZEB Consulting und Verkaufstrainer Oliver Kernhardt. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.